Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts, das buddhistische Handgepäck. Und wir sind ja noch inmitten der Aufreihung der Berlen oder Perlen der buddhistischen Weisheit. Und wir werden uns heute der Hoffnung zuwenden. Nun, zum Thema Hoffnung fällt uns beiden bestimmt als erster Ernst Bloch ein. Niemand hat ja so fundamental und so umfangreich über die Hoffnung geschrieben und geforscht wie Ernst Bloch. Und seine Aufforderung heißt ja ganz kurz und knapp: Es kommt darauf an, das Hoffen zu lernen. Was sagt uns das?
Ja, also meine erste Assoziation bei Hoffnung war jetzt nicht Ernst Bloch, sondern die christlichen Tugenden, Glaube, Liebe, Hoffnung. Ja, weil die habe ich halt gelernt als Kind und ich finde die auch gut. Außerdem gibt es einen Autor, einen katholischen Philosophen, Josef Pieper, den ich sehr schätze, der zwei Büchlein über die Hoffnung geschrieben hat und bei dem ich wirklich was kapiert habe, weil er sagt, Hoffnung bedeutet nicht, ich weiß, dass es gut ausgehen wird. Es ist natürlich auf keinen Fall die Haltung, ich weiß, es geht alles einen Bach runter und es wird eine Katastrophe, sondern es kann gut gehen. Und wir brauchen diese Haltung der Zuversicht, die kleine Schwester der Hoffnung, damit wir in Situationen, die wir halt nie völlig überschauen können, trotzdem den Mut haben, etwas Heilsames auszuprobieren. Weil man weiß nie alle Folgen. Die Folgen des Handels kann man ja nicht abschätzen, weil die Zukunft ungewiss ist. Aber man kann hoffen, es kann gut gehen. Und wir haben das ja im Rheinland, in Köln, ist noch immer gut gegangen. Ja? Also es braucht so eine gewisse Art von Zuversicht, die kleine Schwester der Hoffnung, wie die Jungianerin Brena Kast immer so schön sagt. Hoffnung. Wir brauchen Hoffnung, sonst verzweifelt man an den Problemen des Lebens. Und ganz besonders, wenn man Buddhismus praktiziert und hört, drei Daseinsmerkmale, Leiden gehört zum Leben dazu, natürliches Leiden. Warum? Weil sich alles immer wieder verändert. Wandel, 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 Wandel. Und es keine Instanz in uns und im Außen gibt, die Erfahrungen besitzt und daher kontrollieren könnte. Das heißt, ich nenne es dann inzwischen Unkontrollierbarkeit. Und wenn man das mal sieht und wirklich sich anguckt, zulässt, es wird weiter natürliches Leiden geben, weil sich Bedingungen immer wieder verändern, weil das Leben so komplex ist, dass man es nie völlig in den Griff kriegt. Da braucht man Zuversicht, Hoffnung, Vertrauen, sonst scheitert man.
Ja, was du jetzt nicht in diesem aufgezählt hast, und ich denke, es hat auch gute Gründe, ich denke da oft drüber nach. Hoffnung ist nicht notwendigerweise, so wie ich jetzt dich ja auch in deiner Definition verstanden habe, Optimismus.
Nein.
Nein.
Also Hoffnung akzeptiert die Grenzen unseres Wissens. Während Optimismus ist ja manchmal Zweckoptimismus oder Technikoptimismus, und den kann ich natürlich nachvollziehen in einer westlichen Gesellschaft, die im 19. Jahrhundert und im 20. Jahrhundert immer noch wahnsinnige technische Erfindungen, jetzt auch im 21. Jahrhundert technische Erfindungen macht und Geräte herstellt und die also Sachen können. Also ich kann mit einer Freundin in USA Zoom-Gespräche führen. Ich konnte schon vor 20 Jahren SMS schicken, wo nach 2 Minuten die Antwort kommt. Ist doch unglaublich. Und ich meine, ein bisschen habe ich immer gestaunt, wenn ein Flugzeug voll besetzt sich erhoben hat in die Lüfte und bis nach New York bin ich 3-mal geflogen, 4-mal geflogen oder einmal nach Los Angeles. Ja, unglaublich, dass das geht. Also, dass man da optimistisch wird, das kann ich verstehen, wenn man in so kurzer Zeit, 150 Jahren, ja, so viele Erfindungen machen kann, ist unglaublich. Aber die Psyche der Menschen ist eben nicht linear konstruiert, sondern ist sehr komplex. Von daher, Menschen verhalten sich manchmal so seltsam, dass man Hoffnung braucht, dass sie miteinander klarkommen. Reiner Optimismus und heile Weltutopien sind einfach Blödsinn.
Würde ja bedeuten, dass Optimismus geht dann schon davon aus, dass es gut ausgehen wird. Ne? Das ist Optimismus. Es
natürlich
wird gut ausgehen. Aber so wie ich jetzt dich verstanden habe mit der Hoffnung, der Ausgang ist ungewiss.
Der Ausgang ist ungewiss, aber ich mache mein Bestes. Ich meine, ich weiß auch nicht. Ich habe jetzt keine eigenen Kinder, habe aber Kinder mit aufwachsen sehen, habe jüngere Geschwister. Man weiß nicht, wie die werden. Man kann denen gute Bedingungen geben. Mein Bruder hätte aufs Gymnasium gehen dürfen, er war jünger als ich, weil ich auf dem Gymnasium war. Dann ging er ein Jahr aufs Gymnasium und sagte, nein, ich will zurück zu meinen Freunden. Ich will nicht immer in einen anderen Ort fahren müssen. Der hätte die Chance gehabt, die Bedingungen waren da, er wollte nicht. Er wollte lieber ein Handwerk lernen. Also so, man kann Bedingungen schaffen, aber man weiß nicht, wie es ausgeht.
Das heißt, die Grundlage, das ist ja auch im Buddhismus eine Grundlage, ist dann dieses unerschütterliche Vertrauen.
Ja, ja. Aber nicht, also unerschütterliches Vertrauen nicht im Wissen, dass es gut gehen wird, sondern das unerschütterliche Vertrauen, ich versuche mein Bestes, und mein tibetischer Lehrer Lama Yeshe hat immer gesagt, und das ist gut genug. Wir versuchen unser Bestes, das ist auch der Mahayana-Ansatz, ich will ein Leben zum Wohle aller führen, ich probiere es halt, ich tue mein Bestes. Ja? Ich will dich nicht gezielt verletzen, ich will dir gezielt helfen, aber manchmal klappt es und manchmal nicht.
Ja, von daher verstehe ich diesen Doppelpack Hoffnung und Zuversicht sehr gut als Grundlage, das unerschütterliche Vertrauen in etwas, ja, was trägt, und dass egal was geschieht, es trotzdem, verstehe ich das richtig, zum Besten trotzdem geschehen wird, auch wenn es nicht so geschieht, wie ich mir das erhofft hätte.
Nicht, dass es immer zum Besten geschehen wird, aber ich tue mein Bestes im Wissen um die Grenzen meines Wissens. Und da ist es natürlich auch wieder gut, wenn ich mit anderen Leuten rede. Also, es gab doch mal diesen Spruch, also natürlich die goldene Regel, was du nicht willst, dass man dir tu, das füge keinem anderen zu. Und was du willst, dass man dir tu, das füge auch den anderen zu. Hat mal, ich glaube, Ken Wilber war das, und hat gesagt, aber bitte frag vorher, ob die das auch wollen. Ja, also, man muss, Menschen sind halt, sind und bleiben unterschiedlich. Wir sind einfach verschieden. Und nicht alle Leute wollen alles. So wie ich das sehe. Und das ist natürlich in heutiger Zeit noch schwieriger als vor 200 Jahren, wo man viel mehr kulturelle Werte geteilt hat. Menschen sind verschieden. Und man muss halt gucken, wie man mit ihnen klarkommt.
Also ich habe immer wieder Menschen getroffen, gerade Überlebende, das ist mir schon aufgefallen, Überlebende auch der Shoah, die mit dem Wort Hoffnung nicht so ganz, die ja wirklich mit dem Wort Hoffnung auch etwas auf Kriegsfuß standen, aber hängt vielleicht auch damit zusammen, weil die Hoffnung in dem Falle auch eben mit diesem Optimismus so verknüpft war. Man sagt ja heute eigentlich rückblickend auch auf die Shoah, überlebt haben die Pessimisten, nicht die Optimisten, weil die Optimisten haben gesagt, es wird schon gut ausgehen. Ne? Die Pessimisten, die sind bei Zeiten gegangen.
Wobei Viktor Frankl ist aber ein anderes Beispiel. Viktor Frankl hat trotz allem, ja, trotz allem Mut zum Leben haben. Ja. Und das fand ich sehr, sehr interessant, dass selbst in schwierigen Bedingungen, ja, und ich muss auch sagen, ich bin ja im Lokal, in der Wirtschaft groß geworden, und da waren natürlich auch immer viele Männer, und zum Teil waren es Schulkameraden meiner Mutter, die noch eingezogen wurden als junge Leute zum Kriegsdienst. Und mit zwei, drei von denen hatte ich einen guten Draht. Und die habe ich halt auch gefragt, auch als ich dann älter war. Und wenn ich meine Mutter besucht habe, dann habe ich die halt auch gefragt. Und die haben mir zum Teil mit leuchtenden Äuglern erzählt, wie ihnen russische Frauen Brot zugesteckt haben, sie versteckt haben oder so. Also da war ich als Kind total berührt davon, dass die waren in Stalin, mein Opa war in Stalingrad, ja. Und alle haben immer, also mir halt erzählt, dass es auch sehr, sehr liebenswürdige Menschen waren. Also die haben oft unterschieden, dass die Russen als Menschen total liebevoll und hilfsbereit waren auf dem Land. Und so, also ich denke, also mir fällt der Otto Marquardt ein, der Philosoph, der sagt, wir wollen den Himmel auf Erden. Und wenn wir nicht alles kriegen, was wir wollen, dann sagen wir, es ist die Hölle auf Erden. Aber wir haben nur die Erde auf Erden. Und das fand ich sehr schön auf den Punkt gebracht. Also ich denke, durch diesen Technikerfolg, durch diese industriellen Erfolge und auch jetzt mit der modernen Technik und so, haben wir so eine Illusion, dass wir alles in den Griff kriegen sollten, könnten und es immer besser wird. Ja? Aber das stimmt einfach nicht. Und Menschen können natürlich zufriedener leben, wenn es allen jetzt nicht so wahnsinnig toll geht, dann können sie sich gegenseitig helfen. Aber wenn dann eine Phase des längeren Wohlstands da ist, Menschen können unglaublich schlecht verzichten auf etwas, woran sie gewöhnt sind. Und von daher brauchen wir Zuversicht im Sinne von, ja, es geht rauf und runter, okay, damit werden wir klarkommen. Ich finde es sehr, also Zweckoptimismus, also Optimismus hat oft was mit Illusionen zu tun.
Und auch mit der Naivität, ne? So was Naives und vielleicht auch keinen zweiten Plan in der Schublade haben. Also ich bin eine große Befürworterin des zweiten Plans. Na, was mache ich denn, wenn es nicht gut ausgeht?
Ich habe immer einen Plan B und fahre zum Beispiel dann auch immer zwei Züge früher, falls was schief geht. Und inzwischen, wenn ich eine längere Anfahrt habe, fahre ich am Tag vorher an. Und es kostet zwar noch eine Übernachtung mehr, aber ich bin nicht unter Druck. Mhm. Ja. Und selbst wenn das schief geht, komme ich noch an, im Allgemeinen. Mhm. Also ich habe noch nie erlebt, dass selbst bei Wintereinbruch nach Südtirol eingeladen zu einem Abendvortrag, da wussten die in Südtirol, dass mein Zug aus München zwei Stunden Verspätung hat wegen Schneeeinbruch. Dann habe ich denen halt gesagt, sie sollen meditieren miteinander, bis ich da bin. Und das haben sie dann gemacht. Dann bin ich um 9:30 gekommen, habe ich halt meinen Vortrag abends um 9:30 gehalten. Also Plan B.
Das heißt schon auch so ein bisschen breites Denken eigentlich.
Ja,
ne?
Man
denkt schon auch in die Breite, denkt nach vorn, positiv und trotzdem auch in die Breite.
Also ich würde sagen, zu Hoffnung gehört ein realistischer Blick aufs Leben. Und von daher verbinde ich sehr gerne Hoffnung mit der Einsicht in die drei Daseinsmerkmale. Also es gibt einfach natürliches Leiden, weil alles sich dauernd verändert und man Erfahrungen nicht besitzt und kontrollieren kann total. Man kann sein Bestes versuchen, aber man muss damit klarkommen. Und wenn man damit klarkommt, hat man einigermaßen Frieden. Aber man braucht, wir hatten das mit dem Mut, den Mut zum Risiko, mal was ausprobieren, auch wenn es gerade nicht danach aussieht und alle anderen sagen, nee, das haben wir immer schon so gemacht. Und Hoffnung hat einfach einen offenen Blick und sagt, ich kann einerseits nicht wissen, was das einzig Wahre ist, mein Wissen ist begrenzt, aber das heißt ja auch, es kann noch ein positiver Faktor dazukommen, den ich jetzt nicht kenne, also es ist nicht ein Kleben an den negativen Faktoren, es ist nicht ein Kleben an den von mir erkennbaren positiven Faktoren, sondern es ist ein realistischer Blick auch auf die Grenzen meines Wissens, was aber auch öffnet für positiv, da kommt dann plötzlich jemand und hilft mir. Ja? Oder mein Zug hat Verspätung und der Anschlusszug hat auch Verspätung. Wunderbar. Dann ist noch ein netter junger Mann, der mir hilft, den Koffer runter und rauf zu tragen, die Treppen, weil gerade die Rolltreppe nicht geht. Weißt du? Plötzlich Hilfe, Hilfe, Hilfe. Wunderbar. Also es ist auch eine Offenheit für positive Faktoren. Aber kein Festhalten daran und Bescheid wissen.
Das mag ich sehr. Und auch so eine Überwindung, weil ich meine, das sagte Bloch ja auch sehr, sehr klar. Er sagte, die Hoffnung ersäuft die Angst.
Die Hoffnung?
Ersäuft die Angst.
Okay.
Also das heißt, mit der Hoffnung können wir uns auch aus der Angst, also aus
negativen
Gemütszuständen heraushangeln förmlich.
Ja. Klar, also wenn ich Hoffnung habe, fühle ich mich nicht ohnmächtig. Also das finde ich ja das Schwierige bei diesen Überlebensstrategien, die sind natürlich hilfreich. Ich meine, wir sind die Nachkommen von Überlebenden, ganz klar. Also wenn es heißt, es gibt auf Herausforderungen des Lebens drei Strategien, anpacken, fliehen oder erstarren. Und das hilft im Überleben. Wenn ich mir zutraue, ja, das schaffe ich, okay, dann packe ich es an, agredi. Ja, ich packe es an, nicht Aggression, sondern packe ich es an. Aber wenn ich mich dann überschätzt habe oder die Widerstände unterschätzt habe und ich merke, ich kann das nicht durchsetzen, ich kann das nicht schaffen, dann kriege ich einen Moment Ohnmacht, also empfinde ich ein paar Momente Ohnmacht. Und je nach Temperament werde ich dann wütend. Oder ich fliehe. Ja, kann man ja auch machen. Und wenn ich von vornherein sage, nee, das ist mir eine zu große Aufgabe, der kann ich mich nicht stellen, dann fliehe ich. Das kann sein, ich verlasse den Raum oder ich sage, nein, das kann ich nicht machen. Oder eine reale Flucht, ich ziehe mich aus der ganzen Vereinsgeschichte raus oder was auch immer. Ja? Ich fliehe. Ja, und wenn die Flucht gelingt, bin ich happy. Da bin ich nicht ängstlich, sondern ich fliehe. Ja, ich habe diese Aufgabe elegant umschifft und bin froh. Und bei Wut, also wenn es aber halt misslingt, wenn ich mich um den Finger wickeln lasse oder gezwungen werde, was zu machen, was mir zu viel erscheint, dann kriege ich natürlich Angst. Ja, also bei Zuversicht, das schaffe ich schon, wenn es dann nicht gelingt, dann fühle ich mich ohnmächtig, kann wütend werden, Schuldige suchen oder Angst kriegen und weglaufen. Und wenn ich von vornherein sage, nö, ist mir zu viel, kann ich gleich mich rausziehen, vielleicht durch einen höflichen Satz, nein, danke, ich habe keine Zeit und so, das geht nicht. Wie auch immer, ich fliehe und wenn das gelingt, bin ich auch froh, wunderbar. Und wenn alles nicht mehr hilft, dann stelle ich meine Gefühle ab, erstarren. Und das hat uns überleben geholfen. Auf jeden Fall. Aber das Problem ist, wenn ich Ohnmacht, also wenn ich Schuldige suche, fühle ich mich ohnmächtig. Und meine Ohnmacht wird immer größer, weil die anderen sind ja schuld. Und das ist eine Sackgasse. Also es wäre günstiger, keine Schuldzuweisungen zu machen, sondern zu sehen, okay, ist dumm gelaufen, Bedingungen waren einfach ungünstig, ich ziehe mich zurück. Aber Schuldzuweisungen zu machen, vergrößert die Ohnmacht. Und das entdecken, das haben ganz viele Menschen nicht verstanden, die im politischen Bereich tätig sind.
Es gibt ja noch eine vierte Überlebensstrategie, die wurde ja zwischenzeitlich hinzugefügt aus weiblicher Seite, von weiblichen Forscherinnen, die auf die Natur blicken und sagen, das ist ein rein männlicher Blickwinkel eigentlich gewesen, dass es nur diese drei gäbe. Wenn wir wirklich in die Tierwelt und in die Natur gucken, dann ist ja die vierte Überlebensstrategie und die erfolgreichste und ja auch diejenige, die du ja immer wieder auch immer wieder reinbringst, ist ja der Zusammenhalt.
Ja.
Wenn man darauf guckt, wie dann Tiere, wenn sie bedroht werden, zusammenhalten, Pinguine werden halten alle zusammen oder Säugetiere kümmern sich um ihren Nachwuchs, halten zusammen.
Ja.
Das finde ich natürlich jetzt auch im Hinblick auf Hoffnung eigentlich die schönste Variante.
Das ist die allerbeste Variante, dass man kooperiert mit anderen. Nur muss man da kapieren, und das ist die Herausforderung der Demokratie, wir werden da nicht monotonal das gleiche Lied singen, sondern das wird ein mehrstimmiger Gesang, den wir dann zusammen anstimmen. Das heißt, weil unterschiedliche Altersstufen, unterschiedliche Vorlieben, unterschiedliches Temperament, Kooperation, Zusammenhalten, erfordert ein gewisses Maß an Einfühlungsvermögen in die Situation der anderen. Also eine Perspektiverweiterung. Und das ist sehr erfolgreich, wenn man es schafft, weil dann unterschiedliche Fähigkeiten zusammenkommen. Und das fördert natürlich auch die Hoffnung. Wir haben als Gruppe, die kooperiert, viel höhere Chancen, als wenn wir als Individuen nur etwas versuchen anzupacken. Das ist klar. Aber das ist eine Herausforderung, weil wir mit der Unterschiedlichkeit umgehen müssen. Und ich glaube, das ist für manche Einzelkämpfer zu anstrengend. Und deswegen bleiben sie Einzelkämpfer.
Oder halt in kleinen Gruppen.
Oder in kleinen Gruppen, wiederum mit Feinden.
Homogene Gruppen.
Ja, ganz homogene Gruppen, die alles gleiche denken.
Die alles gleiche denken und die anders vorgehen. Nee, aber ich meine, klar, das hörst du ja auch in Kriegszeiten, dieses, wie Frauen zusammengerückt sind und wie sie das ja heute auch tun, wenn du über die Ukraine hörst, wie die Leute, ich meine, natürlich kann ich die ganze ukrainische Gesellschaft zusammenrücken, aber dass die Nachbarschaft kooperiert, zusammenrückt.
Ja. Ja. Ne? Ja.
Wenn sie nicht fliehen können, wenn sie nicht angreifen können.
Wie die sich helfen, ist doch toll. Also ich lese immer gerne Beiträge, vergesst die Kunst nicht, war jetzt gerade so ein Aufruf auch in der Zeit und FAS. Bitte vergesst nicht, in der Ukraine gibt es noch Theaterfestivals und Kunstausstellungen und Musikwettbewerbe und was weiß ich was und Konzerte, weil Menschen brauchen das Schöne. Ne? Also wir können das Schöne nicht vergessen. Und das war ja immer so. In Kriegszeiten hat man viel gesungen. Jetzt nicht nur blöde Lieder, sondern auch Märchen erzählt. Im Keller, wo man Schutz gesucht hat. Schutzbunker. Haben die Leute sich Geschichten erzählt, einfach damit sie es aushalten.
Ja.
Oder eben, das denke ich auch, diese schönen Geschichten von Begegnungen mit einfachen Menschen auf dem Land im Krieg. Oder ich meine, dieses berühmte Beispiel, wo die Franzosen und die Deutschen gesagt haben, wir machen jetzt Weihnachtsfeier, wir schießen 3 Tage nicht und singen Weihnachtslieder. Also, das hat mich so berührt, als ich das erste Mal davon gehört habe, im Zweiten Weltkrieg. Da gibt es was, da fühlten die ihre Verbundenheit jenseits der Nation. Verbundenheit mit diesem Weihnachtsfest.
Ja, alle in dieser schrecklichen Lage zu sein, zu Weihnachten im Schützengraben zu liegen.
Ja, furchtbar. Aber ich fand das großartig, dass die das einfach gemacht haben.
Ja, magst du zum Abschluss vielleicht noch was sagen zum Thema Hoffnungsträger, also vielleicht auch gerade im Hinblick auf den Buddhismus. Hast du jetzt explizit Menschen oder Vorbilder, von denen du sagst, das sind für dich Hoffnungsträger?
Du, ich meine, ich habe meine Hauptunterweisungen in den 70ern und dann auch in den 80ern, 90ern von tibetischen Lamas bekommen. Und da waren einige drunter, die von ihrer Flucht erzählt haben. Und ich weiß, einmal in Italien hat ein Lama 1 Stunde lang von Fluchterfahrungen erzählt, richtig mal zusammenhängend. Und das war so berührend, wo er sagt, also was richtig schwer war, war manchmal keine Wut auf die Chinesen zu kriegen. Aber mir war ja klar, die Soldaten, die uns dann beschossen haben, die uns da hinter diesem Hügel vermuteten, die waren ja auch nur Befehlsempfänger und die standen ja unter dem Druck ihrer Vorgesetzten und ihrer Generäle und so weiter. Also das fand ich so berührend, wie die zusammenhielten einerseits, aber natürlich mussten sie auch Leute beerdigen. Oder ein Lama hat uns erzählt, ich habe dann irgendwann meine Schuhe aufgeschnitten und habe die im Wasser gekocht, damit ich irgendwie ein bisschen Fett kriege. Weil ich hatte, sonst wäre ich verhungert. Dann bin ich lieber barfuß oder ich habe mir irgendwie ein Stück Holz unter die Füße gebunden, damit meine Füße nicht blutig werden. Die haben Geschichten erzählt und immer wieder, und dann war ich im Gefängnis für ein paar Tage, Ich habe gebetet, mögen die Chinesen glücklich sein, mögen sie Wege ins Glück finden. Also das hat mich dermaßen beeindruckt, wie man unter solch einem Leid trotzdem versucht, an dieser Haltung zum Wohle aller Wesen sich zu orientieren. Und natürlich auch gemerkt, dann wurde ich wütend, aber dann habe ich mich wieder sozusagen, habe ich das bemerkt und habe dann wieder versucht, positive Gedanken. Also das sind für mich die ganz großen Vorbilder gewesen und sind es bis heute, dass die, also Lama Yeshe hat uns erzählt, die waren in einem Lager untergebracht, 59, wo früher Kriegsgefangene der Engländer drin waren, Buxa. Und hat gesagt, und ich wusste, das war ein Kriegsgefangenenlager und da lebten wir ein paar Monate und das war halt so. Ja, aber wir haben immerhin zu essen gekriegt und die Inder haben uns aufgenommen. Das war ja toll. Ja, also die Inder haben ihre Glaubensbrüder oder sagen wir mal ihre spirituellen Verwandten aufgenommen. Das war ja unglaublich. Die haben die ganzen Tibeter zum Teil nach Südindien gesteckt, das war ein bisschen heftig. Klimatisch, die sind gestorben wie die Fliegen, aber die im Norden bleiben konnten, das war dann günstig. Ja, also das sind meine großen Vorbilder. Und natürlich auch in der Kindheit Menschen, die Humor hatten. Und die eben nach dem Krieg, ich meine, mein Opa starb, da war ich 54, also der war auch erst noch in Kriegsgefangenschaft und war in Stalingrad gewesen und war eben nicht mehr gesund, aber eben nicht todkrank, sondern er konnte noch rumlaufen und ein bisschen Ausfahrten gemacht. Er hat als Kaufmann gearbeitet und einfach seine liebenswürdige Art. Der hat nicht geschimpft über andere, sondern den Blick auf schöne Dinge gerichtet. Meine Mutter hat es auch gemacht. Also guck mal, ich muss jetzt nie wieder Margarine essen, ich esse jetzt nur noch Butter. Ja, so. Also der Blick auf das, was da ist, das habe ich in meiner Kindheit viel erlebt und das sind die Vorbilder für Hoffnung. Das geht wieder weiter und es war ja dann auch so. Ich meine, die haben 49 ein Gymnasium im Schwarzwald gegründet, am Banknotenpunkt, damit die Kinder von einfachen Leuten auch Abitur machen konnten. Ja, also meine halbe Klasse waren Handwerkerkinder im Gymnasium. Das war so eine Bewegung und nicht nur Akademikerkinder. Also das sind alles Vorbilder für mich. Die Ärmel aufkrempeln, zupacken, aufbauen und die Hoffnung haben, das wird schon.
Ja, schönes Schlusswort. Ich würde mal sagen, wir sollten uns in einem der kommenden Podcasts wirklich dem Thema Vorbilder widmen. Mhm. Das ist ein sehr wichtiges Thema.
Ja, ja.
Und ich glaube, alle haben jetzt verstanden, wieso Ernst Bloch sagte, es kommt darauf an, das Hoffen zu lernen.
Ja, ja.
Das werden wir jetzt auch in der folgenden Übung tun,
ja.
Soweit ich das...
Nur eine kleine Ergänzung. Ich habe gestern einen Beitrag von Thea Dorn gelesen, der Schriftstellerin. Wir müssen Hoffnung lernen, sagt sie auch. Hat mich sehr gefreut.